Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, irgendwie hatte doch jeder von uns wahrscheinlich schon Berührung mit Bernstein. Das Armband oder die Kette aus dem Familienschmuck. Vielleicht sogar schon mal selber am Strand gefunden. Oder als Mitbringsel zum Beispiel vom Ostseeurlaub. Heute gibt es alles rund um den wieder angesagten Kultstein. Bei uns ist nämlich der führende Bernsteinexperte in Deutschland. Carsten Grön ist da. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, schönen guten Abend.
Lieber Herr Grön, zuerst muss ich mal sagen, es gibt sogar einen Bernstein, der nach Ihnen benannt wurde. Das ist der sogenannte Gröni. Können wir mal ein Foto von zeigen, weil der ist nämlich wirklich wunderbar. Vor allen Dingen hat er einen wunderbaren Einschluss. Erzählen Sie mal, wo Sie den gefunden haben und was darin eingeschlossen ist.
Ja, wir sehen hier einen Kurzflüglerkäfer. Den habe ich vor über 30 Jahren in einem Bernstein gefunden und dann mit einem Wissenschaftler zusammen, der diese Gruppe bearbeitet, untersucht. Und der hat festgestellt, das ist etwas ganz Neues, ein sogenannter Holotyp. Und der Finder bzw. der Besitzer dieses Bernsteins, der kann dann den Namen dafür geben. Deshalb ein Gröni. Und mittlerweile gibt es über 300 Holotypen in meiner Sammlung.
Ja.
Und da fast 200 Grönis. Also, aber das war mein erster.
Kann man sagen, aus welcher Zeit dieser Bernstein mit dem Einschluss mit dem Gröni
kommt? Das ist der baltische Bernstein, ungefähr 40 Millionen Jahre.
Vor 40 Millionen Jahren hat dieses Tier gelebt. Das ist ja eine Faszination.
Und so perfekt erhalten jetzt, ja.
Großartig.
Das ist faszinierend.
Ja. Sagen Sie, rund um den Bernstein ranken sich natürlich auch immer wieder so Mythen. Wir werden noch mal sprechen über, warum viele Menschen auch denken, es würde von Zahnschmerzen befreien, Hunde von Zecken etc. Aber man erkennt, das ist ein Mythos, man erkenne einen Bernstein, einen echten Bernstein daran, dass er brennt. Ja. Was ist da dran?
Das ist richtig. Man kann Bernstein anzünden. Und ich weiß das aus guter Quelle. In Bitterfeld zum Beispiel hat man jahrelang oder Jahrzehnte sogar, den Bernstein, weil er damals nichts wert war, mit der Braunkohle zusammen einfach verbrannt.
Im Ofen. Und wenn man den jetzt zum Beispiel findet an der Ostsee, da müssen wir vielleicht noch darauf hinweisen, da durch Munition, die noch in der Ostsee gelagert ist, kann das ein bisschen zur Verwechslung kommen mit Phosphor. Muss man da aufpassen, wenn man da vielleicht testet oder das in der Tasche?
Also man kann so einen Bernstein, milchig-gelben Bernstein, den könnte man theoretisch verwechseln mit weißem Phosphor.
Ja.
Aber vom Blitz getroffen werden ist häufiger.
Okay.
Also das ist so selten eigentlich.
Machen wir uns keine Sorgen, nein. So, und der brennt, das ist ein Erkennungssignal, aber Sie haben da...
Aber das sollte man natürlich bei einem schönen Bernstein mit einem Gröni drin nicht tun.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Lassen Sie uns doch mal vorne anfangen. Der Bernstein, das wissen, glaube ich, viele gar nicht von uns. Wie sah die Landschaft in Nordeuropa so vor 40, 50 Millionen Jahren, gerade so der Raum, der heute Ostsee ist, wie sah das aus?
Ja, man muss sich vorstellen, das war ein warm gemäßigtes Klima, fast subtropisch und dicht bewaldet natürlich.
Die Ostsee gab es nicht?
Die Ostsee gab es noch lange nicht. Es gab damals ein sogenanntes Eozänes Meer. Das war ein Riesenmeer, also sozusagen, wie man auf dem Bild sieht, die heutige Nordsee, die hat sich also sozusagen nach Osten erweitert, in Höchstzeiten sogar bis zum Ural. Mhm. Und im Norden davon, da sieht man auf dem Bild den Bernsteinwald. Und dort gab es eben ganz viele Mischwälder und eben auch harzende Bäume.
So, und also diese Bäume, die haben halt geharzt, genau. Wie das Bäume nun mal tun.
Ja.
Ist das eine spezielle Baumart gewesen, die ein besonderes Harz produziert hat?
Ja, es sind ja nur die Nadelhölzer. Mhm. Die anderen Hölzer produzieren zwar auch manchmal Harz, aber eben sehr wenig. Aber die Nadelhölzer produzieren eben sehr viel Harz. Früher dachte man, es sei eine Kiefer gewesen. Das denkt man meistens heute auch noch. Aber die neuesten Erkenntnisse haben gezeigt, dass es sogar eine Schirmtanne gewesen sein kann. Das sind die neuesten Untersuchungen. Und dieses Harz, wie gesagt, das muss das Glück gehabt haben, dann unter Luftabschluss zu geraten, um dann nicht zu verwittern. Und dann zu Bernstein werden zu können. Ne?
So, das heißt, wie hat sich dann, um das möglich zu machen, wie hat sich die Landschaft dann verändert?
Also die verändert sich in dem Moment noch nicht. Der Baum hat geharzt aus irgendeinem Grunde, zum Beispiel durch Insektenfraß oder durch Windbruch. Und dieses Harz muss dann, meistens durch starke Regenfälle, in den Untergrund gekommen sein oder in den Fluss oder in die Sedimente eines Sees oder so und dort unter Luftabschluss gelagert sein. Erst dann kann er langsam immer härter werden. Man spricht davon Polymerisation. Ja. Und erst nach über 1 Million Jahre ist es dann Bernstein.
Und
das dauert sehr, sehr lange.
Und insgesamt in dieser Zeit hat sich die Landschaft dahingehend, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich auch mir an Informationen selber besorgt habe schon, gab es natürlich auch Eiszeiten. Das heißt, es sind Gletscher entstanden. Da gab es die Ostsee noch gar nicht. Da sind riesige Gletscher entstanden. Und das ist der Grund dafür, dass man Bernstein eben auch überall oder sagen wir mal so, bis zu einer gewissen Grenze auch in ganz Deutschland findet zum Beispiel.
Genau, aber das ist schon ein Riesensprung von 40 Millionen zur Jetztzeit. Denn die Eiszeit ist ja, die letzte Eiszeit ist vor 12.000 Jahren zu Ende gegangen. Also das ist praktisch Jetztzeit. Und dieser Schritt von 40 Millionen zur Jetztzeit, da hat der Bernstein dann tief im Untergrund gelagert, in der sogenannten blauen Erde finden wir ihn hier hauptsächlich in Palmnicken. Ja. Das ist die größte Fördergrube auf der Welt. Da werden also hunderte von Tonnen Bernstein gefördert jedes Jahr, immer noch. Also der höchste Stand war, glaube ich, 550 Tonnen in einem Jahr. Das sind unglaubliche Mengen. Und dann ist der Gletscher gekommen, oder die Gletscher sind gekommen und haben dann die oberste Schicht abgeschürft und haben dann mit dem Gletschertransport ist dann der Bernstein oder die Sedimente bis zu uns gelangt. Und wenn man so an die zweite Eiszeit, die Saale-Eiszeit denkt, die ging ja bis zu den Mittelgebirgen. Das heißt, der Bernstein ist dann dort im Sediment bis zu den Mittelgebirgen geschoben worden. Und dann ist er abgetaut und dann findet man jetzt also tatsächlich in den Kiesgruben bis hin zu den Mittelgebirgen kann man Bernstein finden.
Deswegen werden wir auch gleich noch in eine Kiesgrube gehen und werden uns das mal spannend, anschauen, ja. Wie man in einer Kiesgrube, da gibt es ja auch bestimmte Verfahren, wie man etwas ausschwemmt aus bestimmten tiefen Schichten, wie man das hochschwemmt, werden wir uns darüber unterhalten. Jetzt aber trotzdem noch die Frage, weil wir auch gerade über einen weit diesen Stein gesprochen haben, den Sie um den Hals hängen haben. Wo überall auf der ganzen Welt gibt es denn eigentlich Bernstein? Ist denn das überall der gleiche Bernstein oder sind das andere Harze?
Das sind garantiert alles andere Harze.
Ja.
Mag sein, dass mal ein gleiches Harz dabei ist, aber immer sind es ja ganz besondere Bernsteinwälder gewesen, die irgendwo auf der Welt gestanden haben. Man hat ganz vor gar nicht langer Zeit in der Antarktis sogar Bernstein gefunden. Mhm. Und dies ist ja heute Eis und früher war es bewaldet. Und überall, wo Wälder gestanden haben, auf der ganzen Welt, egal wo, kann Bernstein entstanden sein. Und deshalb gibt es fast auf der ganzen Welt, überall, in Japan, Australien, in Costa Rica, Mexiko, überall kann man Bernstein finden.
Und jetzt gibt es so unglaublich viele Mythen, die sich um den Bernstein ranken. Woher stammt das, dass die Menschen denken, wenn ich meinem Hund eine Bernsteinkette ummache, dann bekommt er keine Zecken. Wenn ich meinem Kind, einem Baby, das gerade zahnt, eine Bernsteinkette umhänge, dann werden die Schmerzen weniger. Woher stammen diese ganzen Mythen?
Ja, wahrscheinlich ist der Ursprung irgendwie im Mittelalter zu suchen. Da gab es ja die Pest. Und der Bernstein hat gegen die Pest geholfen. Und zwar aus dem Grunde, man hat einfach den Bernstein verbrannt. Mhm. Und diese starken Gerüche, auch diese ätherischen Öle, die hat die Ratten verscheucht. Und deshalb, die Ratten übertragen die Pest. Die Pest. Und deshalb waren diese Räume, die mit Bernstein beräuchert wurden, pestfrei. Und das war schon mal ein Grund, an diese Heilkraft von Bernstein zu glauben. Und dann ist tatsächlich so, die Erklärung könnten die ätherischen Öle sein, dass ein Bernstein-Halsband für Hunde gegen Zecken hilft. Eventuell riechen die Zecken diese ätherischen Öle.
Ja, der dünstet ja noch ein bisschen aus.
Denn. Ja, gerade beim Schleifen merkt man, wie die ätherischen Öle rauskommen aus dem Bernstein, auch sehr deutlich. Ja, und sehr viel Glaube ist dabei. Ne? Also, ich habe gerade erfahren, dass es gegen Heuschnupfen hilft. Im Januar schon die Halskette aus Bernstein umgelegt und dann im Februar, März kommen dann die ersten Hasel, die blühen und der Heuschnupfen kommt. Und diese Dame hat mir erzählt, seitdem sie diese Bernsteinkette getragen hat, hat sie keine Heuschnupfen mehr.
Vielleicht auch ein Grund dafür, dass Bernstein immer mehr oder immer wieder mehr jetzt stärker in Mode kommt. Lange vergessen, lange eigentlich auch so gar nicht mehr beachtet. Aber jetzt kommt Bernstein immer mehr in die Mode. Wie nennt man das noch? Das Gold Norddeutschlands.
Das Gold des Meeres, ja.
Das Gold des Meeres.
Aber aus dem Grunde, weil man eben von diesem alten, ich sag mal, Oma-Schmuck weggekommen ist und eben das ganz anders kreiert hat. So wie meine Frau zum Beispiel hier so einige Sachen kreiert hat. Meine Frau hat zum Beispiel einige Silberkurseschmiede besucht und dann so eine Sache kreiert.
So eine Brosche ist das ja, ne?
Das soll eine Brosche sein, mhm. Ja. Oder mit anderen Silbersachen oder hier mit kleinen Goldperlen, diese verschiedenen Bernsteinfarben kombiniert.
Hier so als Ohrhänger.
Ja, das steht das Ihnen sehr gut.
Kann man den Wert von Bernstein, kann man den irgendwie beziffern?
Ja, das kann man. Der schwankt allerdings sehr. Wenn wir mal 10, 12 Jahre zurückgehen, ja. Da war die Hochzeit. Da haben die Chinesen hier Bernstein aufgekauft, in Deutschland hauptsächlich. Aber überall auf der Welt eigentlich, auch in Mexiko habe ich es gehört. Die haben also horrende Preise damals bezahlt. Das Dreifache von dem, was er heute wert ist.
Nämlich?
Ja, das ist verschieden. Also ein Bernstein,
ja, ja, genau.
Ein Bernstein, der so hier aussieht wie dieser hier zum Beispiel, der ist kaum etwas wert.
Ja.
Aber wenn man dann einen milchig-gelben oder einen weißen sogar nimmt, wie den hier zum Beispiel,
ja.
Der kann also, wenn er etwas größer ist, durchaus wurden damals bis zu 10 Euro, 20 Euro das Gramm gezahlt. Mhm. Heute ist es also wieder sehr, sehr viel weniger geworden.
Also der wiegt, der wird sich so der im 100-Euro-Bereich irgendwie...
Der wiegt 4 Gramm vielleicht.
4 Gramm,
oder 5
okay.
Gramm. Mhm. Also, und heute ist dieser Bernstein also höchstens noch ein Drittel wert von dem, was es damals wert war.
Ist Bernstein, wenn er bearbeitet ist und vielleicht auch einen seltenen Einschluss hat, ist er dann wertvoller?
Ja, selbstverständlich. Also ein bearbeiteter Bernstein, der hübsch aussieht, der ist wesentlich mehr wert als ein Rohbernstein. Und wenn ein Insekt drin ist, gut erhalten sogar noch, wir sehen dort jetzt gerade so ein Bild, dann ist er natürlich, kann er zigtausende wert sein. Eine Eidechse im Bernstein, da werden einige zigtausende für ausgegeben.
Dann lassen Sie uns mal drüber sprechen, weil jetzt alle auf die Jagd gehen wollen nach Bernstein, ja. Um sich das Taschengeld aufzubessern oder ein großes Einkommen zu haben. Die Seegebiete, Ostsee, wie sucht man am besten Bernstein?
Also als Laie geht man einfach nach einem Sturm, nicht während des Sturms. Während des Sturms kann man kaum Bernstein finden, weil die Strömung einfach, dass die Bernstein wieder mitreißt. Aber wenn der Wind abflaut, dann kann man an der Küste entlang gehen und sehen, ob dort Bernstein angespült worden ist.
Was
das ist das Normale.
Was für Temperaturen begünstigen die Suche nach Bernstein?
Ja, das Wasser muss kalt sein. Im Sommer findet man kaum einen Bernstein. Mhm. Also das Wasser hat bei 4 Grad ja die größte Dichte. Das heißt, der Bernstein ist dann am leichtesten im Vergleich zum Wasser. Und dann fängt er fast an zu schweben im Wasser und dümpelt da vor sich hin und kann dann mit jeder Wellenbewegung ganz leicht transportiert werden. Und an Land gespült werden.
Und wenn es zu warm ist, das Wasser, dann sinkt er halt
dann sinkt er einfach und liegt da schwer auf dem Boden, ja.
Okay.
Und aber man muss da bedenken, dass denn der Bernstein, der angespült ist, nur vielleicht höchstens 10% von dem ist, was im Wasser drin ist. 90% bleiben im Wasser drin. Und deshalb kann man, wenn man ein bisschen geschickt ist, mit einem großen Kescher in die Brandung gehen und dann dort versuchen, Bernstein zu keschern. Das geht natürlich auch.
Und nun sieht der Bernstein, den man keschert, hier sehen wir übrigens ein Bild von Ihnen beim Keschern an der See, nun sieht der Bernstein, wenn er aus dem Meer kommt oder wenn man ihn findet, ja meistens nicht so aus wie hier so ein fantastisches Stück, sondern der sieht ja eher so aus wie so ein roher Stein halt einfach. Ja. Ne?
Also das ist eher jetzt einer aus der Kiesgrube,
ja.
Der hat eine Verwitterungskruste. Und wenn man den mal daneben legt, so kann man ihn dann an der See finden.
So kann man ihn schon an der See
finden?
Ja,
also so. Durch die Wellenbewegung und den Sand ist die Verwitterungskruste abgeschliffen schon meistens.
Ja.
Und gerade wenn das nass ist und die Sonne scheint, dann leuchtet er richtig. Und man kann ihn dann noch, eigentlich kann man ihn nicht übersehen.
Kann man da auch mit so einer Lampe vielleicht arbeiten?
Ja, heute leider gibt es diese UV-Lampen, ja. Extra Bernstein-Lampen heißen die sogar. Und damit, ich habe es erlebt in Prero an der Ostsee, das ist grausig, 40, 50 Leute sind nachts schon unterwegs mit UV-Lampen. Und wenn man dann morgens im Morgengrauen kommt, als normaler Sammler, dann findet man keinen Bernstein mehr, weil alles nachts schon weggesammelt worden ist.
Wo gibt es am meisten? Also ich kenne Danzig sehr gut und deswegen weiß ich, dass Danzig auch so ein bisschen als Bernstein-Hauptstadt gilt. Liegt das an der Buchtlage? Wo findet man am besten?
Das liegt an dem Vorkommen, ja. Je weiter man in den Westen kommt, also hier unsere Ostseeküste hat kaum Bernstein, ganz selten mal.
Ja.
Und je weiter man östlich kommt, desto mehr Bernstein kann man finden. Das liegt daran, weil die Hauptfundstelle ist direkt in der großen Grube, die wir erwähnt haben, in Palmnicken, also Kaliningrad, ja. Früher Königsberg.
Heutige und, russische Gebiete.
Ja, russisches Enklave. Und diese Sedimentschicht, die bis zu 10 Meter dick sein kann, die zieht also bis nach Polen rein, bis in die Weichselmündung rein. Und deshalb kann man also dort am meisten Bernstein finden.
Sie haben uns Wasser mitgebracht.
Ja,
mit dem genau. Wasser kann man gut erkennen, ob es ein echter Bernstein ist oder eben doch nicht. Oder ob es überhaupt Bernstein ist oder nicht. Ne?
Ja, ich habe hier also jetzt Salzwasser angerührt, 12% Salzwasser. Mhm. Und wenn man dann mal einen Bernstein nimmt, einen ganz normalen Bernstein, und den hier ins Wasser wirft, dann staunt man, er schwimmt.
Weil der ja auch so leicht ist, ja, ne? Das muss man genau. Davon nicht vergessen.
Und das ist auch eine gute Methode, um festzustellen, ob es ein echter Bernstein ist oder eine Kunstharzfälschung, wie wir diese zum Beispiel hier haben. Da ist eine Biene im vermeintlichen Bernstein drin, wird natürlich als Souvenir verkauft,
ja.
Aber der Käufer vergisst das vielleicht irgendwann oder gibt ihn weiter und der nächste Besitzer denkt, oh, ich habe jetzt eine Biene im Bernstein und die ist hunderte von Euro wert. Mhm. Und wenn man den mal ins Wasser legt,
zack, fällt klack, sofort runter.
Geht unter wie ein Stein.
Ganz anderes Dichteverhältnis.
Ja, das ist nämlich ein Kunstharz. Ein Stein würde genauso untergehen und Kunstharz eben auch. Und so kann man testen, ob es ein Bernstein ist oder nicht.
Sie haben auch Schleifpapier mitgebracht, weil das ist eines Ihrer großen Werkzeuge, möchte ich fast sagen.
Ja,
ich nehme das mal
ja,
hier raus.
Genau.
Weil das ist, hier haben wir diese Verwitterungsschicht drum. Weil so ein Bernstein, anders als vielleicht Diamanten, auch im Wert steigt, wenn er bearbeitet ist, wenn er klarer ja, ist natürlich.
Genau.
So, jetzt haben Sie unterschiedliche.
Das ist ein 120er Korn, dann habe ich hier ein 1200er Korn und das ist zum Polieren eine 4000er Korn.
Das ist sehr
ja, fein. Und wenn man jetzt mal so einen Bernstein, der wirklich hässlich aussieht mit der Verwitterungskruste, wenn man den einfach mal mit einem Lastschleifpapier, da braucht man gar nicht lange schleifen.
Der geht sofort ab.
Das reicht schon, man sieht schon hier, wie er abgeht. Und da muss man auf jeden Fall immer gründlich spülen, damit man kein Korn vom 120er auf dieses nächste Schleifstufe gerät.
Ja.
Und hier sieht man auch schon wieder, es reibt ab. Ist schon viel heller geworden, viel milchiger. Und hier sieht man kaum einen Abrieb mehr. Das ist nämlich jetzt dann die Polierstufe. Und in der kurzen Zeit haben
wir hier drauf.
Einen wunderschönen.
Hier kann man schon, man kann sehen, wie er, ne, sieht man.
Ja.
Faszinierend.
Also kann man mit ganz einfachen Methoden, man braucht bloß ein Nassschleifpapier. Man geht auch mit einem normalen Schleifpapier, aber dann staubt das sehr. Und es ist besser, wenn man Nassschleifpapier benutzt, um diese Dämpfe nicht zu haben.
Wir sind in einer Kiesgrube. Gletscher machen ist ja möglich. Auch Bernstein wird auch in Kiesgruben gefunden. In welchen Steinschichten muss man da auch noch graben? Oder ist das nahezu überall
in den Kiesgruben? Ja, also man kann überall in Norddeutschland kann man Bernstein in Kiesgruben finden.
Ja.
Allerdings in verschiedenen Tiefen. Es gibt also im Emsgebiet zum Beispiel, liegt da ganz tief, 20, 30 Meter tief. Da kann man nicht graben, das geht nicht. Aber im Norden von Berlin, da liegt er teilweise auf 1,50 Meter, 2 Meter. Also ich sage jetzt keine Namen von Kiesgruben, aber dort kann man tatsächlich durch Graben kann man sehr viel Bernstein finden.
Und nicht auch. Nur durch Graben, Sie gehen da teilweise auch so vor, dass Sie mit Lanzen in die Tiefe hineingehen,
ja,
an die ein Wasserstrahl angeschlossen ist und das dann herausspülen, das Sediment. Und
das ist die ja, arbeitsschonende Komfortversion, ja, dass man einfach mit einer Wasserlanze bis zu 4-5 Meter tief dann oder sogar noch tiefer. Ich habe es in der Weichselmündung erlebt, da sind die bis 10-12 Meter tief mit einer Wasserlanze in den Boden gegangen. Und der Bernstein ist ja dann so leicht, dass er mit dem Wasserstrahl wieder hochgespült wird. Und dann kann man den einfach absammeln. Und da haben wir vorhin ein Bild auch gesehen, da liege ich da auf dem Boden mit einem riesen Haufen Bernstein.
Ja.
Da werden dann pro Tag 5 bis 10 Kilogramm wunderschöner Bernstein rausgespült.
Es war das Jahr 1989.
Ja.
Sie hat mit ihrer Frau ein gemeinsames Hobby, gemeinsamen Sport. Das ging dann wegen Knieproblemen und so weiter, ging das nicht mehr. Dann haben sie in Dänemark im gemeinsamen Urlaub durch Zufall, weil sie waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Hobby,
ja,
da haben sie Bernstein in einem Fenster entdeckt und haben, was hat das entfacht in ihnen beiden?
Also wir, wie gesagt, wir hatten vorher diesen Badminton-Sport und dreimal die Woche Training, anschließend in die Kellerbar und dann am Wochenende Punktspiele. Das gab nichts anderes für uns. Mhm. Und durch die Krankheit dann Operationen und so ging das nicht mehr. Und da sind wir in ein richtiges Loch gefallen und haben gesucht und gesucht und gesucht nach irgendeinem gemeinsamen Hobby. Und dann standen wir durch Zufall am 17.10.1989 um 21:45 ungefähr, deshalb wissen wir es so genau, es war der Geburtstag meiner Frau, standen wir vor diesem Laden und ich sah hinter einer Lupe eine Mücke im Bernstein. Und meine Frau sagte, oh, diese tollen, das sind da Farben, tolle Farben und so. Ne? Und da kam sie auf die und sagte, wollen wir nicht das machen, Bernstein als Hobby? Du als Biologe für die Insekten da und ich finde den Stein so toll. Und in dem Moment, ja, war es passiert.
Ist toll, ja, dass man da was Gemeinsames gefunden hat. Also ja, das ist
ein Glücksgriff gewesen.
Großartig. Ja. Und Sie sind ja auch unglaublich viel unterwegs und suchen überall, auch gemeinsam mit anderen Gruppen. Verbündet man sich dann und geht gemeinsam auf Bernsteinsuche. Ja. Ist ja auch so eine Reise in die Geschichte.
Kann man sagen, ja. Auch die Urlaube werden ja größtenteils oder wurden größtenteils vom Bernstein geplant. Da, wo Bernstein vorkommt, da fährt man eben hin. Ne?
Jetzt hätte man das vielleicht gar nicht unbedingt gedacht, aber in Bitterfeld sind Sie auch häufiger Gast.
Oh ja.
Bitterfeld hat ja den Kohletagebau. Da ist dann irgendwann wurden die Gruben geschlossen und das wurde dann geflutet. Da gehen Sie hin, wir zeigen mal die Apparaturen, richtig mit so Spülanlagen, mit Rüttelanlagen. Ja. Das ist ja, wie viel findet man da?
Also da kann man, wenn man das so professionell betreibt wie hier, ungefähr so 20 Kilo vielleicht am Tag rausholen. Mehr ist es auch nicht.
Mhm. Ich finde das übrigens ganz schön viel.
Aber es ist eigentlich sehr viel
schon. Weil mich erinnert das ganze Thema an Goldgräber, die in Alaska unterwegs sind. Die waschen ja auch aus Flüssen und so weiter. Aber Bernstein ist man offensichtlich ein bisschen schneller für.
Also man will ungefähr so 1 bis 2 Tonnen im Jahr rausholen. Sonst rentiert sich das nicht. Und das ist eben eine spannende Sache, wenn man das von 30 Meter tiefem Wasser von der Oberfläche aus macht. Wir haben das damals 2014 mit einem Freund zusammen, habe ich das damals angezettelt, das Ganze mit einfachsten Methoden. Kleiner Ponton und dann mit dem Taucher runtergegangen und dann mit dem Druckspüler haben wir das von unten vom Boden gesaugt, also ganz primitiv. Aber das hat natürlich keinen großen Erfolg gehabt. Und irgendwann, nachdem dieser geflutete See dort privatisiert wurde, hat dann der sehr reiche Besitzer gesagt, das machen wir jetzt mal professionell und hat da entsprechend Gelder investiert und diese tolle Anlage gebaut. Toll. Und da war ich also anfangs dann häufig mit da und habe da spannende Sachen erlebt. Ja.
Sie haben auch mal sich als Bauarbeiter verkleidet, um unter den Reichstag zu kommen.
Ja.
Da gab es natürlich in dieser Baugrube, da wurde ja unterirdisch gebaut, da gab es eigentlich keinen Zugang. Aber Sie haben sich einfach einen Helm geschnappt und sind da rein. Ne?
Ja,
und
da haben Sie den Bauarbeiter verkleidet. Und also nicht zum Nachahmen empfohlen, das ist streng verboten natürlich.
Um Gottes Willen.
Aber wir sind tatsächlich dort einfach mit den Bauarbeitern, die auch mal zum Essen rausgegangen sind, um sich irgendwo ein Brötchen zu kaufen, sind wir einfach wieder mit reinmarschiert, hatten unseren Helm auf und dann sind wir einfach zum nächsten Baggerfahrer gegangen und sagt, habt ihr schon mal von Bernstein gehört hier? Geh mal da hinten hin und frag mal den und den. Der hat schon was gefunden hier und so. Ne? Und dann haben wir so durchgefragt. Und dann sind wir da in diese bis zu 15 Meter tiefen Gruben gegangen und haben tatsächlich Schichten gefunden mit Bernstein. Reichstagsbernstein, ja.
Also ja, hat einen besonderen Platz in Ihrer Lern. Wie groß ist die Sammlung inzwischen? Was haben Sie?
Also
20.000, 30.000 Bernstein?
Ja, so 20.000 kann man ungefähr rechnen, ja. Oder meinen Sie jetzt
das insgesamt, Gewicht? Ja. Ich glaube, jeder Bernstein hat seinen eigenen ideellen Wert.
Also mengenmäßig in Bitterfeld zum Beispiel, das sieht fast so ähnlich aus hier. Da habe ich also wirklich dann kiloweise oder kann man gar sagen zig kiloweise gesammelt.
Ja.
Und das sind natürlich Zeiten, die sind längst vorbei. Das war Anfang der 90er Jahre. Auch streng verboten natürlich da reinzugehen.
Ja.
Alle 50 Meter ein großes Schild, betreten verboten. Aber wenn man da heimlich reingeht und sich dann entsprechend in dieser Landschaft da verhält, dann wird man auch selten gesehen. Das war schon eine spannende Sache, aber wie gesagt, verboten.
Insekten in Bernstein. Diese Einschlüsse macht Bernsteine so faszinierend. Sie haben ein tolles Buch über Bernstein-Fundorte geschrieben. Amber Top heißt Ihre Webseite, kann man auch noch mal erwähnen. Also wer sich darüber informieren möchte, ist da sicherlich gut aufgehoben. Ich möchte hier noch mal kurz einen zeigen. Der hier, der Bernstein, den haben Sie in den Alpen gefunden. Also wo man überall Bernstein finden kann, es ist einfach faszinierend. Lohnt sich auch bei der Alpenwanderung offensichtlich. Sie haben mir erzählt, Sie haben neuere Informationen über das Bernsteinzimmer. Ja, das ist ja das große Faszinosum. Wo ist das Bernsteinzimmer?
Ja, ganz durch Zufall haben wir im Frühjahr einen auch namhaften Bernsteinkenner getroffen, der eine ältere Dame getroffen hat. Und die hat ihm erzählt, dass sie tatsächlich in Königsberg einen Abend, bevor das Bernsteinzimmer dann wahrscheinlich verbrannt ist, das Bernsteinzimmer gesehen hat. Sie hat es tatsächlich an dem Abend gesehen und am nächsten Tag brannte es. Und das ist also eine Quelle, die wirklich, ja, darauf kann man schließen, das ist wahr. Und das Bernsteinzimmer ist tatsächlich verbrannt. Also davon geht man ja auch aus.
Ja,
alle anderen Geschichten sind zwar interessant, aber unwahrscheinlich.
Ja, weil natürlich Bernstein einfach auch so unwahrscheinlich gut brennt. Ja. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit
in dem Falle leider, ja.
Ja. Bernsteinzimmer. Also die Suche können wir langsam einstellen nach dem Bernsteinzimmer. So, wo geht es als nächstes hin zur Suche? Wieder nach Bitterfeld, wieder an die Ostsee?
Ja, Bitterfeld ist immer noch aktuell. Also wir waren diesen Sommer auch wieder da und haben uns nach den Neuigkeiten erkundigt. Also mein Herz hängt einfach an Bitterfeld, weil wir damals, ich musste, also fast jedes Wochenende war ich in Bitterfeld. 400 Kilometer hin, 400 Kilometer zurück.
Im Auto übernachtet?
Ja, im Auto übernachtet und die Nächte durchgegraben und gesammelt, also so, dass man total schwarz und kaputt wieder zurückgekommen ist. Und dann nach einer Woche sagte, nee, erstmal nicht wieder nach Bitterfeld, zu anstrengend.
Es hat sich gelohnt, bei den tollen Bernsteinen, die Sie gefunden haben. Ganz toll. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Grün, dass Sie heute unser Gast waren. Morgen kommt Desiree von Bohlen und Halbach. Es geht um das Jubiläum im schwedischen Königshaus, aber auch um Ihr Engagement zum Thema Demenz. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Fröhliche Bernsteinsuche.